Der EU-Klimaschutz entpuppt sich als milliardenschweres Geschäftsmodell. Die gehandelte Ware, CO2, ein Grundbaustein des Lebens und essentiell für Pflanzen. Doch Brüssel hat es zum Gefahrengut erklärt. Wer es freisetzt, muss Verschmutzungsrechte kaufen und es künftig, auch in Österreich, unterirdisch entsorgen. Das Paradoxe: Der Schadstoff CO2 wird dabei zur lukrativen Handelsware, an der Brüssel und die EU-Mitgliedstaaten massiv verdienen. Verlierer sind die Steuerzahler und Endverbraucher. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger hat dieses groteske System durchleuchtet. Sie ist heute bei mir im Studio. Grüß dich, Cornelia.
Grüß dich, Nathalie.
Die EU hat CO2 als Gefahrengut definiert, nutzt es aber als Hebel für Milliardenprofite. Ist Klimaschutz der neue Wirtschaftsmotor?
Ja, absolut. Er wurde künstlich geschaffen, wobei hier sich die EU wirklich angemaßt hat, sich CO2, ein minimaler Bestandteil der Luft, anzueignen, zu kontrollieren, zu zertifizieren, zu reduzieren, völlig einzustellen und dabei ordentlich zu verdienen. Ich habe bei meinen Recherchen, war ich teilweise fassungslos, wie akribisch diese ganze, das Klimanarrativ als Profitmaschinerie konzipiert worden ist und dass es nirgendwo einen Aufschrei gegeben hat, weder in den Medien noch sonst irgendwo. Es gibt natürlich viele Profiteure und die sogenannte, der wissenschaftliche Konsens, was die Ursache des Klimawandels betrifft, ist künstlich geschaffen, so wie auch das Narrativ zum Klimawandel, weil ja diese Leute von den Milliarden Forschungsgeldern leben, die von der EU und den Nationalstaaten kommen. Ein wichtiger Faktor ist noch der Klimarat. Das ist aber auch eine Organisation, die in die richtige Richtung gelenkt wird. Was ist passiert? Wahre CO2. Wir haben in Europa, die Amis sagen the old world, die alte Welt, eine gesättigte Wirtschaft. Die Menschen haben eigentlich alles. Jeder hat ein Smartphone, ein Auto, Wohnung, Haus oder was immer. Was soll hier noch konsumiert werden und was treibt die Wirtschaft an? Was hat man getan? Die EU hat ein künstliches Marktsegment geschaffen, das CO2 heißt. Was hat man getan? Man hat eine Krise provoziert, unter Anführungszeichen, das ist der Klimawandel, und man hat dahinter schon die Lösung, nämlich ein ausgeklügeltes System, wo die einen die Megaprofiteure sind und die anderen die echten Verlierer. Das sind immer die Leute, die die Steuern zahlen und konsumieren. Man hat das Ganze moralisiert, weil wer CO2 ausstößt, ist böse, ist schmutzig, ist eigentlich auch schon strafbar mittlerweile. Und das muss also jetzt unter Kontrolle gehalten werden. Diese Kontrolle geht bis in die Wohnzimmer der Menschen über den CO2-Fußabdruck, weil da wird uns künftig vorgeschrieben werden, was wir verbrauchen dürfen, mit einer Grenze, wo halt CO2 drinnen ist. Was ist passiert über dieses tolle System? Plötzlich müssen aus moralischen Gründen, weil CO2 böse ist, Milliarden, Millionen Heizungen ausgetauscht werden. Man braucht neue Autos. Die Industrieanlagen müssen völlig erneuert werden, obwohl sie funktionsfähig sind. Das heißt, man hat hier einen Ersatzinvestmentmarkt geschaffen, der sich gewaschen hat. Und die Luft wurde finanzialisiert, weil man ja die Verschmutzungsrechte kaufen kann in Form von Zertifikaten, die von der EU an die Industrie ausgegeben werden und letztlich wieder am Verbraucher hängen bleiben, weil die kosten ja was. Es wird, ist zwar teilweise gratis, die Zertifikate, aber ab einer gewissen Obergrenze müssen sie bezahlt werden. Und diese Zertifikate laufen nach einer gewissen Zeit sowieso aus. Aber da gibt es dann schon neue Instrumentarien, wie man CO2 abzockt. Es ist ein neues Spielfeld, wo die EU die Karten neu gemischt hat und auch die Instrumente neu. Die EU macht damit auch eine Art moralische Wirtschaftsfunktion, hat sie sich angeeignet, weil sie ja auch über zum Beispiel die Klimazölle, die jetzt seit April gelten, andere Länder als schmutzig bezeichnet oder die Produkte und über diesen Import Klimazölle lukriert. Das heißt, sie will eigentlich globale Standards für ihre eigene grüne Produktion oder ihren grünen Wandel setzen.
Also wir sehen, der Emissionshandel ist ein grünes Milliardengeschäft. Wie viel fließt denn da in die Kassen der EU-Mitgliedstaaten?
Eine Menge. Es waren 2023 EU-weit 43 Milliarden Euro aus den Zertifikatsversteigerungen. Der Staat profitiert finanziell, jeder EU-Staat, pro Tonne emittierten CO2. Und schauen wir uns Österreich an. Österreich hatte 2025 rund 1,7 Milliarden Einnahmen aus der CO2-Bepreisung hier im Land und im österreichischen Emissionshandel. 2024 waren es ein bisschen weniger, 1,3 Milliarden. Wie wird das Geld aufgeteilt, das hier hereinkommt? Brüssel behält sie nicht, die Gelder. Sie werden in einem Schlüssel verteilt. 75% gehen direkt an die Mitgliedstaaten. Die größten Einnahmen gehen direkt in die nationalen Budgets. Die EU-Staaten freuen sich, zusätzliche Einnahmen. Und 25% gehen in verschiedene EU-Fonds. Das ist der Innovationsfonds, wo grüne Technologie gefördert wird. Ein Modernisierungsfonds, wo man armen EU-Ländern beim Umbau auf das grüne System hilft. Und 100% ihrer Einnahmen müssen künftig die Mitgliedstaaten wieder ausgeben für klimafreundliche Aktivitäten. Der Konsument zahlt CO2-Steuer direkt auf die fossilen Brennstoffe. In Österreich liegt der Preis 2025 bei 55 Euro pro Tonne CO2. Das ist gar nicht zu wenig. Und das spüren wir dann beim Tanken, beim Heizen mit Erdgas, mit Heizöl. Und zudem wurde im Vorjahr der Klimabonus abgeschafft. Das heißt, die EU-Staaten kassieren voll die Einnahmen aus dem CO2-Emissionshandel.
Also wir sehen, das CO2-Zwangssystem scheint perfekt durchgeplant zu sein und bleibt uns jetzt auch erstmal auf Dauer erhalten. Und da fragt man sich, wie konnte das gelingen?
Ja, es konnte gelingen, weil es wirklich ein im Detail durchdachter Plan ist, der von den Anfang in 2005, wo der Emissionshandel begonnen hat in der EU, reicht bis weit in die Zukunft hinein, wo die EU sich schon Einnahmen gesichert hat, mit einem Gesetz sogar, wo man dann für die Entnahme des CO2 aus der Luft bezahlen muss, und zwar insofern, dass diese Entnahme zertifiziert werden muss, weil sie ja auch nicht klimaschädlich verwendet werden darf. Also die EU hat hier ein unglaubliches Regime errichtet. Emissionshandel, hier ist seit 2005 wird gehandelt, CO2 ist seither ein Kostenfaktor. Und die Industrie wird über diesen Emissionshandel zur Investition in grüne Technologien gezwungen. Ab 2028 wird der Emissionshandel auch auf Gebäude und Straßenverkehr ausgeweitet. Das heißt, es wird dann die Heizsysteme und die Autos betreffen. Man will hier eine Lenkung schaffen hin zu neuen Heizsystemen, weg von den fossilen und auch zu den typischen E-Autos, die ja bei uns gar nicht sehr beliebt sind. Dann seit heuer, April aktuell, ist der EU-Klimazoll. Was passiert hier? Hier wird der europäische Markt geschützt. Das ist ein grüner Protektionismus im Grunde, der den Wettbewerb völlig ausschaltet. Der betrifft vor allem die Importeure von Stahl, Zement, Aluminium aus Nicht-EU-Ländern, also vorwiegend aus Asien. Und zwar wird auf diese importierten Güter ein Zoll eingehoben, der dann praktisch die Ware auf das Niveau der EU anhebt, und zwar auf ein Niveau, als wäre es in der EU produziert worden. Das heißt, dass man schaltet hier völlig den Wettbewerb aus, verteuert die Importe, die kommen dann wieder natürlich auf die Preise der Konsumenten drauf. Und was man noch verhindert, ganz clever, ist die Abwanderung der Industrie in sogenannte schmutzige Länder, weil selbst wenn sie dort produzieren billiger und ihre Waren in die EU exportieren wollen, müssen sie diesen Zoll zahlen. Also das nützt überhaupt nichts. Was betreibt die EU damit? Eine massive grüne Inflation natürlich, weil ja die Waren immer teurer werden. Und höhere Preise für alles, was aus Stahl, Alu oder Chemie besteht. Es wird also eine Festung Europa geschaffen, eine Klimafestung. Und Europa wird zu einer teuren Insel, deren die Folgen dieses Klimawahnsinns sind, noch gar nicht ganz absehbar ist. Und es gibt noch das Letzte, die unterirdische Speicherung. Das ist jetzt das Neueste. Man muss praktisch, da gibt es ein eigenes Gesetz dafür. Und zwar geht es darum, dass gewisse Industrien auch mit der besten Technologie CO2 nicht verhindern können. Das ist ein chemischer Prozess. Und diese Industrien müssen dann das CO2 unterirdisch speichern.
Diese unterirdische Speicherung, ist das jetzt die nächste Zwangsjacke für die Industrie?
Absolut. Das ist eine Einerseits ja, andererseits gibt es hier Branchen, die massiv gewinnen daraus, da komme ich dann dazu. Es ist ja so, dass die CO2-Emissionen Jahr für Jahr reduziert werden und die kostenlose Zuteilung für die Industrie schrittweise auf null gesenkt werden soll. Und 2040 soll es überhaupt keine Zertifikate mehr geben. Bis dahin müsste eigentlich dann die Industrie CO2-frei arbeiten. Das gelingt aber nicht allen Industrien. Und deshalb sind jene Industrien, die also in chemischen Prozessen wie bei Chemie, Kalk, Zement auf die Zertifikate angewiesen wären, die es ja dann nicht mehr gibt, müssen sie es speichern. Das ist praktisch der Weg. Wenn sie das nämlich nicht tun, dann können sie zusperren. Dann ist es praktisch illegal, ihr das Unternehmen zu betreiben, wenn es zu viel CO2 ausstößt. Ohne diese Speicher würde dann die Industrie an eine Preismauer stoßen, natürlich, weil sie ja zukaufen muss Verschmutzungsrechte und das immer teurer wird und dann auch immer begrenzter und reduzierter. Und hier ist also die Speicherung geplant. Die Nutzer sind eben Industrien wie Kalkmüllverbrennung, chemische Industrie und Zement. Wer muss die Speicher errichten? Die Erdöl- und die Erdgasindustrie, weil die haben das entsprechende Know-how und die geologischen Kenntnisse aus früheren Erdgas- und Erdölspeichern. Und die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Standorte auf ihrem Terrain zu schaffen und die für diese unterirdische Speicherung notwendigen Genehmigungen so schnell als möglich auf die Beine zu stellen. Dann gibt es Nutzer und die zahlen für diese Erdgasspeicherung. Das ist praktisch eine Müllabfuhr für CO2, für die man zahlen muss. Und Regionen mit leeren Erdöl- und Erdgasspeichern kommen hier in Frage oder mit Gesteinsschichten, die dafür geeignet sind. Der Klimaschutz braucht absurderweise wieder enorme Mengen an Energie, weil die CO2-Abscheidung in den Produktionsprozessen ist enorm energieintensiv. Es gibt Berechnungen, wonach bis zu 30% der für den Produktionsprozess erforderlichen Energie nur in die Abscheidung von CO2 gehen. Und natürlich wird das auch erforderlich sein, eine neue parallele Infrastruktur zu errichten und wahrscheinlich auch Stromleitungen, weil ich muss ja den Strom, den ich brauche, und das wird immer mehr, ja auch irgendwie hin und her transportieren.
Diese CO2-Speicherung betrifft ja jetzt auch Österreich. Was läuft denn da gerade?
Österreich hat ja eigentlich eine strenge Regelung gehabt, mit der unterirdische CO2-Speicherung verboten war. Aus verschiedenen Gründen, vor allem wegen der Risiken, die es dabei gibt. Jetzt hat die EU ein neues Gesetz erlassen. Österreich muss nachziehen, Österreich muss das ermöglichen und organisiert das jetzt alles im Rahmen seiner Carbon-Management-Strategie. Und hier ist es auch so, dass ja nicht nur unterirdisch gespeichert wird, sondern das CO2 dann auch, wobei Österreich das vorzieht, wegbringt in Pipelines. Dazu muss das CO2 unter starkem Druck komprimiert werden, verflüssigt werden, was wiederum jede Menge Energie braucht. Und dann leitet man das zum Beispiel über Pipelines rauf in die Nordsee, wo es dann praktisch in der Nordsee in den Erdgasspeichern gelagert wird. In Österreich, wie schaut's aus? Wie sind die Standorte? Vor allem das Wiener Becken und in Oberösterreich das Alpenvorland, die Molassezone. Die sind also prädestiniert dafür und da gibt es auch schon Vorbereitungen dafür. Lagerpotenzial in diesen Regionen sind bis zu 500 Millionen Tonnen CO2. Das würde ausreichen, um die aktuellen Emissionen für mehrere Jahrzehnte wegzusperren. Das Wiener Becken ist eben gut geeignet wegen der tiefen Sandsteinschichten und der ausgeförderten Gasfelder. Das oberösterreichische Alpenvorland. Hier gibt es neben alten Gasfeldern auch salzwasserführende Gesteinsschichten, die auch ideal sind für die Speicherung. Mögliche Standorte sind zum Beispiel das Gasfeld in Puchkirchen, das ist im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich. Dort ist seit Jahren die sogenannte RAG AG, das ist die Rohaufsuchungsaktiengesellschaft Österreichs, aktiv. Und hier die macht also schon Forschung und Pilotprojekte in verschiedenen Gegenden dort. Zum Beispiel in Pilsbach wird zur unterirdischen Speicherung und Umwandlung von Energie geforscht. In Rubensdorf wird schon der weltweit erste 100% Wasserstoffspeicher betrieben, also als Demoanlage. In Kremsmünster gibt es eine Demoanlage, da geht es um die Aufspaltung von Erdgas mit Sonnenstrom in Wasserstoff und reines CO2. Das Problem dort, die Hürde, die Akzeptanz der Bevölkerung. Momentan gibt es hier keine groß angelegten Informationskampagnen, weil man befürchtet, dass die Bevölkerung dann Widerstand leistet gegen diese Speicher und auch die Pipelines, die da gebaut werden müssten.
Ist das der Grund, warum, obwohl es Kritiker gibt, die vor diesen Risiken der unterirdischen CO2-Lagerstätten waren, man hört ja überhaupt nichts davon.
Ja.
Ist das der Grund?
Das ist der Grund. Weil, wie gesagt, die Gemeinden rechnen mit großen Widerständen. Wenn diese Speicher zum Beispiel bei Wohngebieten, in der Nähe von Wohngebieten errichtet werden und Kritiker bezeichnen die CO2-Speicherung als ein teures und unsicheres Experiment mit einem enormen Energieaufwand, der wieder aus sauberen Energiequellen kommen muss. Das heißt, ein Perpetuum mobile, ich brauche noch mehr Windkraft, Wasserkraft, Solarenergie. Und es gab ja schon schwere Unfälle mit dem Austritt von CO2. Ich habe das in meinem letzten Bericht schon erwähnt. Eine große Gefahr, Erstickungsgefahr, denn CO2 ist schwerer als Luft. Und es kann sich beim Austreten in Bodensenken niederlassen. Die Leute merken das nicht, es ist geruchlos. Und bei hohen Konzentrationen kann es zur Erstickung führen von Mensch und Tier. Autos funktionieren dann auch nicht mehr, weil ja kein Sauerstoff mehr da ist. Bei einem ständigen, ganz geringen Ausdruck durch Lecks kommt es zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und natürlich ist dann auch der Klimaeffekt zunichte gemacht. Grundwasser und Boden könnte betroffen sein, denn Austreten des CO2 kann chemische Reaktionen hervorrufen und Schadstoffe im Boden mobilisieren, die dann in Trinkwasserreservoirs gelangen. Erdbebengefahr durch die Einpressung dieses CO2-Materials in die Erde entsteht hoher Druck und es kann hier zu Gesteinsverschiebungen kommen oder zu Erschütterungen und da sind leichte Erdbeben durchaus möglich. Was sagt die Industrie? Die Industrie sagt nein, die Gefahren, die können wir überwinden. Wir haben nämlich moderne Überwachungssysteme, die messen jede kleinste Bewegung im Boden und die Gasdichte in Echtzeit. Die unterirdische Speicherung ist alternativlos, weil genau die Industrien, die auch technisch das CO2 nicht mehr reduzieren können, brauchen diese Speicherung. Das ist also eine Art Versicherung für den Wirtschaftsstandort. Und sie verweisen auch auf die technologische Reife, denn es gibt in der Nordsee schon ein entsprechendes Projekt seit 1996, wo jährlich über 1 Million Tonnen CO2 sicher gespeichert wird. Und da sind angeblich keine Lecks.
Ja. Also wir sehen, die neue Öko-Elite macht mit dem grünen Zwangsumbau große Kasse. Wer sind denn jetzt die Gewinner in diesem System?
Ja, ganz vorweg, Verlierer sind die Steuerzahler, weil wo es Gewinner gibt, gibt es Verlierer und die Endverbraucher. Die finanzieren praktisch die Gewinne der Staaten und der grünen Industrie. Größte Gewinner, EU-Staaten, über die Einnahmen aus den Zertifikatsversteigerungen. Die Brüsseler Bürokratie gewinnt unglaubliche Macht und Kontrolle und Lenkungsmöglichkeiten, weil sie kann zuteilen, verknappen, kontrollieren, einstellen und den globalen Wettbewerb nach ihren Regeln umformen. Große Energie- und Industriekonzerne sind eigentlich die größten Emittenten, das ist die Ironie, aber auch die größten Gewinner, denn sie können zum Beispiel die kostenlos zugeteilten Zertifikate, wenn sie hier die CO2-Menge unterschreiten, einfach verkaufen und machen auch hier große Gewinne. Die Technologieführer, natürlich die grünen Pioniere, die schon frühzeitig auf emissionsfreie Produktionsprozesse gesetzt haben, sind auch die Gewinner. Und zwar gewinnen sie aus den Zertifikatssystemen, die gratis zugeteilt werden. Ein Beispiel, Tesla hat allein durch den Verkauf von Emissionszertifikaten an die Konkurrenz zwischen 21 und 23 1,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr gescheffelt. Anlagenbauer sind große Gewinner, weil sie müssen ja die Abscheide und die Messtechnik bereitstellen. Ein sicheres Geschäft, weil es ja per Gesetz verordnet ist. Also da gibt es ja nicht einmal einen Wettbewerb. Und die Energiespeichergiganten, die verdienen über das sogenannte Entsorgungsgeschäft, über die Mülldeponien, wo das CO2 landet. Das ist eben die RAG Austria, die Rohölaufsuchungsgesellschaft, weil die ja schon die Gasspeicher zur Verfügung hat und mit Sicherheit da eine Monopolstellung bekommen wird. Aber auch Verbund AG und EVN Die haben natürlich über die steigenden Strompreise und die Milliardensubventionen für den Infrastrukturausbau sind ebenfalls die Gewinner. Voestalpine mit ihrem Green Steel Tech ist Vorreiter bei CO2-armer Stahlproduktion, hat aber auch dafür Milliardensubventionen bekommen. Rohrdorfer Zement in Pinsdorf, das ist ganz nahe, wo ich wohne, dort wird schon, entsteht die erste Anlage zur CO2-Rückgewinnung und sie hat da 30 Millionen Förderung bekommen, diese Firma. Forschungsinstitute, wie zum Beispiel die Austrian, das Austrian Institute of Technology, die legitimieren mit Studien und wissenschaftlichen Aussagen diesen grünen Umbau. Der Staat ist auch ein Kassierer, der Finanzminister und so weiter, die Kommunalkredit, Public Consulting, die verwalten dieses Milliardenkarussell und teilen wiederum jährlich Umweltförderung aus. Das ist aber Steuergeld. Und das heißt also, man hat hier zur Rettung des Planeten eine riesige Subventionsmaschinerie ins Leben gerufen.
Aber interessant ist ja, dass CO2 ja viel mehr als ein Abfallprodukt ist. Es ist ein wichtiger Rohstoff für diverse Branchen. Könntest du unseren Zuschauern noch einmal erläutern, in welchen Bereichen es alles eingesetzt wird?
Ja, das ist interessant. Ganz oben steht auf jeden Fall die Natur, weil CO2 ist das Lebenselixier für alles pflanzliche Wachstum. Man weiß ja, dass es in die Glashäuser eingesprayt wird, um dort ein Turbowachstum zu bewirken. Ohne dieses CO2 und ohne die Pflanzenwelt und Natur könnten auch wir nicht leben. Das heißt, also, das steht ganz oben. Aber wo wird es verwendet? In der chemischen Industrie und in der Rohstoffgewinnung, Düngemittelindustrie. Es wird Harnstoff erzeugt. Mit CO2 ist ganz wichtig für Kunststoffe und Polymere. Zum Beispiel wird CO2 in Schaumstoffe eingebracht, auch also Matratzen zum Beispiel, auch für Farben und Kleidung. Dann die E-Fuels, mit Wasserstoff wird synthetischer Kraftstoff, das Methanol, Kerosin und Methan erzeugt, mit Hilfe von CO2. Und in der Pharma, interessanterweise, wird auch die Salicylsäure hergestellt, mit Hilfe von CO2, das ist das Aspirin. Lebensmittel- und Getränkeindustrie, da ist es wahrscheinlich am bekanntesten. Das sorgt für das Sprudeln in den Getränken, im Bier und so weiter. Auch in der Konservierung, Verpackung ist es wichtig, weil wenn es eingeblasen wird, verdrängt es Sauerstoff und dann wird dadurch das Bakterienwachstum verhindert und die Lebensdauer der Lebensmittel verlängert. Also auch ein wichtiges Instrument. Und für die Entkoffeinierung wird es auch eingesetzt als Lösungsmittel, wo man praktisch dann das Koffein aus den Bohnen schonend herausholt. In der Fertigung und Technik, im Schweißprozess wird es gebraucht, in der Kühlung als Trockeneis, Schockgefrieren von Lebensmitteln, aber auch die Kühlung von Impfstoffen. Und in der Feuerlöschtechnik, weil CO2 ja Sauerstoff verdrängt, ist es ein Füllmittel für alle Feuerlöscher. Und in der Energie- und Landwirtschaft, hier wird es für die Ölförderung verwendet, weil wenn ich da CO2 einpresse, dann wird das Öl flüssiger und die Ausbeute ist höher. Und in Gewächshäusern, wie ich schon gesagt habe, da wird das Wachstum in einen Turbomechanismus versetzt.
Cornelia, vielen lieben Dank für deine Recherche. Gerne. Und für das wieder mal sehr informative Gespräch.
Gerne.